Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir bringen, wie vergangene Woche angekündigt, ein längeres Gespräch mit dem Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren, Gerhard Ruiz, über die heuer gegründete Plattform Der Wert der Demokratie und ihr Lexikon der demokratiefeindlichen Begriffe. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Ja, die Ergebnisse der Nationalratswahl vergangenen Sonntag werfen einige Fragen auf, vor allem was die Zusammensetzung der zukünftigen Regierung anbelangt, aber auch darüber, wie diese Ergebnisse zustande gekommen sind, etwa wie Wahlmotive durch Verwendung bestimmter Wörter und Begriffe beeinflusst worden sind. Denn die Wahl als zentraler Bestandteil der Demokratie ist auch mit antidemokratischen Mitteln wie Slogans geführt worden, die demokratische Werte oder demokratische Einrichtungen herabwürdigen oder auch in Zweifel ziehen. Und die Verwender strategischer und emotionalisierender Angriffe machen auch nicht vor Bevölkerungs- oder Berufsgruppen Halt. Um auf die sprachliche Ebene antidemokratischer Tendenzen aufmerksam zu machen und aufzuklären, ist im Mai dieses Jahres die Plattform Der Wert der Demokratie gegründet worden. Unter anderem von der Interessensgemeinschaft der Autorinnen und Autoren. Im Lexikon der demokratiefeindlichen Begriffe werden Wörter und Phrasen ins Bewusstsein gerückt, die auf unterschiedliche Weise das demokratische Zusammenleben angreifen und die nicht selten schon früher zu genau diesen Zwecken benutzt worden sind. Im Folgenden ein längeres Gespräch mit dem Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren, Gerhard Ruiz, das ich noch vor der Wahl im Literaturhaus Wien mit ihm geführt habe.
Ja, ich begrüße sehr herzlich Gerhard Ruiz und bedanke mich, dass Sie sich Zeit genommen haben fürs Freie Radio.
Ich freue mich, dass ich eingeladen bin.
Wir sprechen heute über die Plattform Der Wert der Demokratie und Ihr Lexikon der demokratiefeindlichen Begriffe. Die Plattform ist Anfang Mai gegründet worden. Wie, mit welchen Beteiligten ist das passiert?
Das ist das erste Mal in der Geschichte, in unserer Geschichte, dass wir einen Zusammenschluss aller großen Verbände geschafft haben von vornherein. Das heißt, es ist eine Gemeinschaftsgründung der IG Autorinnen und Autoren, des BEN Club, der Graz Autoren und Autorinnenversammlung und des Österreichischen Schriftsteller und Schriftstellerinnenverbandes. Und inzwischen aber auch eine Plattform der deutschen Autoren- und Autorinnenverbände, der Schweizer Autoren- und Autorinnenverbände. Das heißt, wir sind relativ rasch grenzüberschreitend geworden. Das heißt, einerseits haben wir innerösterreichisch einen Zusammenschluss geschafft und andererseits über die Landesgrenzen hinweg im ganzen Sprachraum aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben dieselben Ausgangsvoraussetzungen inzwischen in allen drei Ländern, in allen deutschsprachigen Ländern. Und beschäftigen uns halt eigentlich mit einer Wiederkehr der politischen Modelle der Vergangenheit oder setzen uns auseinander mit einer Wiederkehr der politischen Modelle der Vergangenheit, wobei das sich in der Schweiz anders darstellt als in Deutschland natürlich und auch in Österreich und trotzdem eine Grundgemeinsamkeit hat. Wir haben uns auch gegründet, weil wir erkannt haben, mit nur spontanen Aufregungen gegen immer wieder neue Grenzüberschreitungen werden wir keine Effekte haben, sondern es wird sich eigentlich eine Sprache durchsetzen, eine Sprache der Hetze durchsetzen, der wir dann relativ wehrlos gegenüberstehen. Das heißt, wir haben eigentlich gesagt, wir müssen mit dieser Sprache arbeiten, die der Versuch, die Demokratie zu verändern, neu zu gestalten, weil das unsere ureigenste Aufgabe als Autoren und Autorinnen ist. Das heißt, wir beschäftigen uns mittlerweile mit diesem Vokabular, das reanimiert worden ist und das neu zusammengewürfelt wird und das ein gemeinsames Ziel hat, dieses Vokabular, die Demokratie abzuschaffen.
reanimiertes Vokabular. Diese ja auch demokratiefeindlichen Begriffe haben eben eine lange historische Geschichte oft, wie Lügenpresse oder Systemmedien. Viele wurden im Nationalsozialismus verwendet. Gibt es da trotzdem eine Veränderung im Vokabular oder werden die einfach mehr oder wieder mehr?
Es gibt eine Veränderung im Vokabular, weil es sich hier einerseits um Adaptionen aus dem Nationalsozialismus handelt, aber zugleich auch um Modifikationen. Es will ja dasselbe, was der Nationalsozialismus historisch wollte, nämlich modern erscheinen, zeitgemäß erscheinen, die nächste Generation sein. Das heißt, diese Sprache besteht ja auch aus Kaperungen von vorbestehenden Begriffen. Man kapert für sich zum Beispiel den Begriff Alternativ. Alternativmedien, also die neuen Medien der Verschwörungstheorien oder der Rechtsextremen, werden ja als alternative Medien geführt von rechts. Und das heißt, man muss zugleich auch gegen die Geschichtsvergessenheit arbeiten. Man muss Bewusstseinsarbeit machen und leisten und sagen, woher kommt diese Sprache? Und was will sie und wo geht sie hin? Und dass sie nur eine Variation ist, das merkt man bis ins Parteiprogramm der FPÖ, dass es eigentlich um Variationen von Begrifflichkeiten aus dem NS-Staat geht oder aus dem völkischen Denken, aus dem Blut- und Bodendenken. Und wenn man da zum Beispiel so Begriffsgemeinsamkeiten schafft wie Raum, Volk und Regierung, dann erinnert es fatal an den NS-Staat und Volkskanzler oder. Es gibt also zahlreiche Begriffe, Systemparteien, Systemmedien, Lügenpresse, wir haben schon gesagt, und da gibt es also hunderte von solchen Begriffen, die Modifikationen sind und die Weiterführungen sind, die so tun, als wären sie jetzt sozusagen das saloppe neue Sprechen einer zukunftsfähigeren Politik, die aber natürlich ihre Beine fest im Nationalstaatlichen hat, im Nationalistischen hat und im schlimmsten Fall im Nationalsozialistischen und im Faschismus und. Also im autoritären Staat und wieder mit diesen Zielsetzungen und wieder mit diesen Methoden Feindbilder zu schaffen. Und eines dieser Feindbilder, traditionell muss man inzwischen schon sagen, seit den 90er Jahren ist die Kunst und sind die Künstlerinnen und Künstler.
Diese Begriffe funktionieren oft mit Herabwürdigung von bestimmten Gruppen. Sie spielen aber auch oft mit Codes, wo man ganz genau dann erkennen kann, schon in welche Richtung das geht. Was ist denn das Wesen der demokratiefeindlichen Begriffe?
Na, einerseits gibt es die verdeckte Sprache der Rechten untereinander. Also wenn man sowas sagt wie 3 Bier gehen immer mit dem entsprechenden Fingerzeig, dann wissen alle, es ist sozusagen der neue Hitlergruß. Oder wenn man sagt, man begrüßt auch die Jäger und wie wir wissen, gehen wir auf Rot- und Schwarzwild und Weidmannsheil. Also dann heißt es, keine Halt vor keinem politischen Gegner und sei es mit Waffengewalt. Diese Sprache wird auch bejohlt und bejubelt in den Bierzelten oder bei den entsprechenden Reden und komischerweise, und das hat mich so entsetzt, immer mehr entsetzt, einfach hingenommen und sozusagen ins Narreneck gestellt. Und das ist aber kein Narreneck, sondern das ist sozusagen, da baut sich eine neue Gesprächskultur auf oder Redekultur auf oder Hasskultur auf. Und es hat natürlich einen starken Rückhalt in den sozialen Medien, in den neuen Medien und wird auch dort trainiert, möchte ich fast sagen, geschult, trainiert. Und wird dann für fesch gehalten, für so redet man eben heute, so sagt man es eben heute. Und ich glaube, dass das Bewusstsein bei den Leuten, die dann halt irgendwo singen, Ausländer raus, eigentlich nur glauben, sie sind rebellisch, sie sind jetzt sie gegen das Establishment und gegen die Obrigkeit und keine Idee haben, weil sie kein politisches Bewusstsein haben, was sie damit beginnen zu etablieren. Und das, denke ich mir, hat besonders die jungen Generationen erwischt, die abgekoppelt sind von den Geschichtsentwicklungen, die vielleicht nicht einmal mehr Großeltern haben, die ihnen sagen können, sie sollen nicht so deppert sein, die halt mehr oder weniger politisch verwaist aufwachsen, weil auch die sonstigen Kommunikationsstrukturen anders funktionieren, nämlich über Medienvermittlung. Und in dieser Medienvermittlung dominieren die rechten Medien, dominieren die eine Presse, die sozusagen aus Behauptungen lebt, die sie nie beweisen muss. Das ist noch immer ein relativ rechtsfreier Raum und man hat ganz schwer, dort Rechte durchzusetzen. Das heißt, Behauptungen kursieren dort immer und ewig. Und es hat sich bewiesen, sie können gar nicht so sehr entrückt sein, dass sie noch immer nicht jemanden finden, der oder die das glaubt. Und damit wird natürlich die ganze Zeit ein Boden aufbereitet, um dann sozusagen zu solchen Dingen, also sich anzubieten als Erlösung, wie das ja auch geschieht. Wir sind es, die Erlösung, also fast sakral. Das ist übrigens auch so ein Element, das gibt es auch im Nationalsozialismus, das wird auch wieder belebt. Also das Sakrale, diffuse Sakrale, wie also dieses pathetisch Feierliche von der Sendung und solche Dinge kommen wieder. Und damit wird versucht, sozusagen in unterschiedlichsten Bereichen zu fischen. Und wir haben eigentlich eine Ausgangssituation derzeit, die so aussieht, dass mit einer minimalen Mehrheit möglicherweise dann eine große Dominanz erzielt wird, weil es die Uneinigkeit der anderen gibt, der Demokraten und Demokratinnen. Und ich denke mal, ja, die Vielzahl der Demokratie darf nicht zur Falle werden gegenüber der totalitären Einigkeit. Wobei es inzwischen auch andere Erscheinungsformen gibt in diesen Entwicklungen, wie man das sieht an der Slowakei, wo ja die Rechts- und die Linksnationalisten kein Problem miteinander haben. Natürlich, warum auch nicht? Beide denken totalitär.
Wollte ich schon fragen nach diesen Übergängen und Überschneidungen hin von rechter Politik zu Verschwörungstheorien und Esoterik bis dann hin auch in das linke Spektrum. Ja. Wie passieren denn da diese Übergänge?
Nachdem es ja nie so ist, dass man in der Demokratie in allen Instanzen irgendwie mitredet und dadurch auch, man ist es selektiv informiert, ist es relativ leicht, etwas unter Verdacht zu stellen. Da gibt es Zirkel, da gibt es Geheimnisse, das wird uns nicht gesagt. Und natürlich dieses Bedürfnis, irgendwer muss schuld sein. Ja? Das kann nicht nur, und eigentlich ist mir die Welt ja erklärt worden, sie ist ja in Ordnung, sie ist ja schön. Und wenn es dann Unwetter gibt, muss irgendetwas schuld sein. Ja? Natürlich ist irgendetwas schuld, aber genau das, was schuld ist, sozusagen wird ja ignoriert beharrlich, weil das ja möglicherweise den Wohlstand, den vermeintlichen Wohlstand gefährdet. Naja, der ist noch mehr gefährdet, würde ich meinen, wenn alles weg ist. Aber Tatsache ist, dass man dann halt sucht, da ist was und man kann das sozusagen weit, weit treiben und natürlich von der Verunsicherung der Leute leben. Und das geschieht ja. Es gibt ja ganz, ganz viele Angstwähler und Angstwählerinnen mittlerweile. Man kann das wirklich merken, die Leute fürchten sich vor Gespenstern. Die Leute fürchten sich vor Dingen, die real nicht existieren. Und ich habe sehr früh eine Erfahrung gemacht bei mir. Ich bin sehr früh, also vor Jahrzehnten, in den 9. Bezirk in Wien gezogen. Da war der 9. Bezirk noch nicht so revitalisiert wie heute. Und der ist dann Jahr für Jahr schöner geworden. Es ist mehr grün geworden. Die Fassaden sind hergerichtet worden. Der Donaukanal ist begrünt worden und war kein Industriegewässer mehr. Und parallel dazu habe ich dauernd Hauspostwurfsendungen bekommen von der FPÖ, wie alles schlimmer wird. Und da meine ich, da habe ich gedacht, wieso können die nicht schauen? Nein, das ist ganz gezielt so. Die holen Ängste ab. Die holen Ängste ab von Menschen, die sich isoliert fühlen, die allein sind. Und das ist ja nicht nur ein gesellschaftliches Problem, das ist ja auch durchaus ein individuelles Problem. Man kann ja auch, weil man älter geworden ist, sich schwächer fühlen und allein fühlen. Und da setzen, glaube ich, diese ganzen Weltretter, diese ganzen Erlöser an, dass sie halt so wie die Wunderdoktoren im Wilden Westen die Haarwuchsmittel verkaufen, durch die Lande ziehen und sagen, mit uns wirst du gerettet, mit uns wachsen dir die Haare wieder. Und jetzt muss man das halt glauben wollen, nicht? Aber wenn man verzweifelt ist, glaubt man vielleicht viel. Und das heißt, also rechte Bewegungen haben immer die Absicht zu zerrütten. Nur durch die Zerrüttung können sie sich anbieten und das betreiben sie mit größter Konsequenz. Also ununterbrochen die Autoritäten verhöhnen, in Frage stellen, demokratische Einrichtungen diskreditieren, ihnen etwas unterstellen und sich nie mit den Fakten beschäftigen, sondern immer mit irgendwelchen Behauptungen, die sie selbst aufstellen. Es führt so weit, dass zum Beispiel im neuen Parteiprogramm der FPÖ steht, die sogenannten Staatskünstler, es hat aber niemand außer der FPÖ selber die Staatskünstler so bezeichnet, sondern das ist eine Erfindung der FPÖ. Und wenn man dieses Programm liest, und ich habe sie analysiert für eine Grazer Wandzeitung, für den Ausreißer, wenn man die analysiert, dann kommt man drauf, das ist ein völlig faktenbefreites Programm. Sie mascheln das aber auf, indem sie halt immer irgendwo Zitate einstreuen, so als würden sie auf der Grundlage dieser Zitate argumentieren, das tun sie aber nicht. Das heißt, das ist die pure Demagogie und mit dieser puren Demagogie können sie deshalb so wirksam sein, weil sie mit den neuen Medien schneller sind. Das heißt, also, wenn man den Gegenbeweis antritt, braucht man immer länger, als die Behauptung schon die längste Zeit durchs Netz geht. Die holen natürlich die Unzufriedenen ab und vor lauter Verblendung sage ich einmal, dass ich mit meiner Partei unzufrieden bin, gehe ich dann meine Partei nicht mehr wählen von mir aus und wähle vielleicht sogar aus Protest die anderen und übersehe dabei, das macht halt eine bestimmte Politik sehr stark und eine demokratische Politik sehr schwach. Und ich habe ein paar so Interviews gesehen mit älteren Menschen jetzt, wo deutlich herausgekommen ist, naja, das mit dem Volkskanzler ist vielleicht nicht so gut, aber die FPÖ ist schon gut, das ist schon richtig, die schützt uns schon. Also, und es ist nicht nazihaft und es ist nicht rechts, selbst wenn sie von sich selber sagen, dass sie Rechtsextreme sind und dass wir einen Adelstitel tragen, sind sie noch immer nicht rechtsextrem. Und es gibt da eine neue Diskurskultur, die dann auch so aussieht, wie zum Beispiel Jürgen Wirth Anderlan. Es gerieren sich ja nicht weniger jetzt selber als Kunst- und Kulturschaffende, der geriert sich zum Beispiel als Rapper. Und rappt halt sozusagen, weil fällt nicht auf, dass das lauter notgereimtes Zeugs ist, rappt halt völkisches Gedankengut. Jürgen Wirth Anderlan war bei einem Symposium der FPÖ zum Thema unter anderem Corona-Aufarbeitung. Und dort hat er gesagt, was heißt da vor Gericht stellen oder so irgendwas, her mit den Handschellen und ab in den Steinbruch mit denen. Naja, und wenn man dann sagt, das ist eigentlich Wiederbetätigung in Österreich, glasklar, was er da anspricht, dann, wenn das noch innerhalb eines FPÖ-Symposiums passiert, ist das schlimm genug, aber das passiert halt noch unter rechten Gleichgesinnten. Jetzt ist er aber so stolz auf seine Äußerung, dass er das mitfilmt und dann wird es ihm auf seinem Kanal jedenfalls, und auf anderen Kanälen vielleicht auch noch, aber auf seinem Kanal oder unter seinem Namen auf YouTube hochgeladenes Video. Und das heißt, es wendet sich dann auch an eine Öffentlichkeit darüber hinaus und wird da auf diese Weise etwas etabliert, naja, das kann man ja sagen, her mit den Handschellen und ab in den Steinbruch, also man kann ja sagen, was braucht es denn, eine Gerichtsbarkeit und überhaupt sozusagen eine Politik schon generell, die dann ganz generell einmal kriminalisiert wird. Und ich denke mir, also da ist möglicherweise die offizielle Politik auch ein bisschen da denkt sie falsch. Ich glaube, das braucht in jedem Fall erbitterte Gegnerschaft und zwar nicht nur Aufwallung, sondern auch mit Konsequenzen. Und ich denke mir, wenn ich einen Vizelandeshauptmann hätte, so wie in Oberösterreich, der sich in ein Bierzelt stellt und eben sagt, die anderen gehören erschossen und unterstützt die Landwirtschaft und trinkt im Namen Hitlers viel Bier, dann würde ich als sein Landeshauptmann sagen, ob der angrennt ist. Und würde ihm halt sagen, also so gibt es keine Koalition, aber das passiert offenbar nicht, aus welchen opportunistischen Gründen auch immer, aber es muss welche geben und das passiert natürlich genauso wie in Oberösterreich nicht, in Salzburg nicht, da kann Kickl die Salzburger Festspiele als Inzuchtpartie bezeichnen und alle, die dorthin gehen. Das heißt, es wird da eigentlich auch mit Unverhohlen angegriffen. Und es gibt keine Gegenreaktionen. Und das ist ziemlich erschütternd.
Gerhard Ruiz, Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren. Wir sprechen über die Plattform der Werte Demokratie und das Lexikon der demokratiefeindlichen Begriffe. Das Lexikon funktioniert nicht in dem Sinn, dass hier Worte kurz erklärt werden, sondern Autorinnen und Autoren schreiben Texte zu bestimmten Stichwörtern. Wir haben schon einige solcher Stichwörter jetzt gehört. Was wären dann noch weitere prägnante Beispiele?
Es gibt Hunderte. Es gibt Hunderte und sie werden täglich mehr, weil es immer wieder neue Wortschöpfungen auf diesem Gebiet gibt. Und ich habe gerade heute die Liste neu geordnet, weil sie ist jetzt ein bisschen unübersichtlich geworden. Aber es gibt wirklich Hunderte derartiger Begriffe, weil es natürlich auch eine Geschichte dieser Begriffe gibt und weil immer wieder neue Kreationen dazukommen, die natürlich immer dasselbe sagen sollen. Ja? Die Feindbilder sind zu Recht die Feindbilder, die Institutionen, auf die sie so Wert legt, sind alle korrupt, sind alle korrumpiert und, und. Die Presse ist keine unabhängige, sondern ist eine Lügenpresse. Der ORF ist versklavt und gehört abgeschafft. Also es gibt, Grundfunk ist so ein neuer Begriff zum Beispiel, was halt heißt, naja, der ORF wird zum Parteimedium, nicht einmal Regierungsmedium, sondern Parteimedium, und das brauchen wir eigentlich auch nicht, weil wir haben eh schon unser eigenes Parteimedium. Also die Begriffe scheinen, nämlich bis dorthin, dass es ja auch Kaperungen gibt, also dieses, es geht ja vor allem um den Missbrauch eines Vokabulars, also abseits dieser Kreationen. Und da werden natürlich auch Dinge herangezogen wie wir sind das Volk, aber wir sind das Volk war der Slogan der Demokratiebewegung in der DDR. Das war niemals ein Slogan einer rechten Bewegung. Und das heißt auch der Missbrauch sowie Erlösung als Begriff, also religiöse Begriffe werden herangezogen und werden halt neu gedeutet und werden neu befüllt. Und dann muss man halt sozusagen diese Begriffe auf ihren Ursprung zurückführen, wo sie herkommen, was sie wirklich heißen und was sie im Sinne der rechten Argumentation oder der rechten Behauptungen meinen sollen. Wie gesagt, wir haben ein paar hundert Begriffe mittlerweile. Ich verschicke den Katalog auch immer wieder und am Ende wird möglicherweise auch ein sehr umfassender Katalog dastehen, nämlich von dem, wie Begriffe der Redewendungen verwendet werden, wie sowas wie, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die sozusagen da in den Sprachgebrauch eingeführt werden sollen, um sie dann selbstverständlich zu machen. Solche Sager, die sogenannten Sager, wie zum Beispiel, man würde eine Sozialsprecherin, eine Soziallandesrätin vor sich herprügeln. Ja. Oder man wird drei EU-Spitzenpolitikerinnen, die man als Hexen bezeichnet, die Peitsche spüren lassen. Also da werden Dinge in die Welt gesetzt, die dann alle so, naja, ein Späßchen wird ja wohl noch erlaubt sein, ne? In diese Richtung gedreht werden. Tatsache ist aber, die geben wieder, was für ein Frauenbild da vorherrscht und sie geben auch wieder, was für ein Menschenbild da vorherrscht. Und genau darum geht's, dass man dann sagt, was heißt denn das, herprügeln? Und gibt es da nicht historische Beispiele? Und da finden sich dann genug historische Beispiele, was das geheißen hat und Äußerungen, was das heißt. Und es gibt auch genug in der Gegenwart, was man dann in Verbindung bringen kann. Ich meine, wenn man sowas sagt, muss man halt zugleich auch wissen, dass es Peitschenstrafen gibt in der Scharia zum Beispiel und dass es Länder in dieser Welt gibt, wo diese Peitschenstrafen gegenüber Frauen angewendet werden, nur zum Beispiel, weil sie kein Kopftuch tragen.
Wenn über Sprachgebrauch diskutiert wird, wird oft so das Argument eben der Redefreiheit auch eingebracht. Stichwort eben auch, wird man wohl noch sagen dürfen, oder wir lassen uns das von der Sprachpolizei nicht verbieten. Jetzt ist der Diskurs teilweise über Begrifflichkeiten gelaufen, die vielleicht nicht ganz glücklich waren. Ein Begriff ist da der politischen Korrektheit, der jetzt nicht mehr so aktuell ist, aber der doch lange Zeit verwendet worden ist, den man ja eigentlich irgendwie einsetzen könnte. Sind solche Begriffe nicht auch unglücklich gewählt für das Ziel einer ja, demokratischen Sprache?
Nein, es ist ganz sicher, jeder Versuch einer Begriffsregulierung kein glücklicher, weil Sprache entwickelt sich sowieso und da gibt es halt Berufsgruppen, es gibt Bevölkerungsgruppen, die mit der Sprache zu tun haben. Und das sind nicht diejenigen, die sozusagen darauf bestehen, etwas immer weiter so zu schreiben, wie es geschrieben worden ist, sondern die entwickeln ja Sprache weiter, die entwickeln ja Vokabular weiter. Und es gibt ja auch viele Einrichtungen, die begleitend tätig sind. Wir haben ja große Auseinandersetzungen hinter uns, wir, die IGA-Dorinatoren, über die neuen Versuche, Schreibungen zu regulieren und damit auch Sprache zu regulieren. Die haben wir gehabt mit allen deutschsprachigen Staaten, die sozusagen eine neue amtliche Schreibregelung ausdehnen wollten auf die gesamte Schreibung. Und das haben wir mit Erfolg zurückgewiesen und zurückweisen können, weil es eben die sogenannten Urheberpersönlichkeitsrechte gibt. Das heißt, es gibt auch das Recht jedes Einzelnen und jeder Einzelnen zu schreiben, wie er oder sie es für richtig hält. Tatsache ist, ich muss mich dann halt auch mit dem Text hinstellen, ich muss mich der Konfrontation stellen. Und das soll ja niemand mehr spart sein. Aber alle diese Versuche der Sprachregelungen haben ja immer was Totalitäres an sich und müssen ja immer mit Macht durchgesetzt werden. Nur so würden sie ja funktionieren und sie scheitern aber immer in der Demokratie. Man sieht es mit den vielen, vielen Varianten der Geschlechterschreibungen. Es gibt eben nicht eine normierbare. Es gibt möglicherweise überhaupt nicht einmal auf dem Sektor der Hausorthographie sowas, weil halt die Individualschreibung dann der stärkere ist, weil halt Sprache auch ein sehr persönlicher Ausdruck ist und es ändert nichts daran, dass es Amtssprachen braucht, die halt möglicherweise standardisiert sind, aber das hat ja nichts zu tun mit der gesamten Gesellschaft. Und da glaube ich, da haben wir uns ja auch auseinandergesetzt, dass das also völlige Irrwege waren, weil eine Gesellschaft, die sozusagen erst erklärt werden muss, dass sie diskriminierungsfrei sein möchte, dass sie demokratisch sein möchte, dass sie weltoffen sein möchte, also das geht nicht, indem man ihr ein Vokabular vorschreibt, das geht nur, indem man halt sozusagen bei den Inhalten bleibt. Und ich habe immer in den Auseinandersetzungen gesagt, mir ist das zu wenig. Also eine Formalisierung von Geschlechterbezeichnungen, von richtigen, weil entscheidende Umstände sind zum Beispiel für mich viel entscheidendere, gibt es gleichen Lohn für gleiche Arbeit? Ein viel entscheidenderer Umstand, gibt es zum Beispiel intelligentere Lösungen, kann man nicht sagen, zum Beispiel die Physikerin und nicht immer der Physiker, oder kann man nicht sagen, die Weltraumforscherin und nicht der, also man kann ja auch Dinge anders forcieren, man kann sie anders plausibel machen und muss es nicht über die Standardisierungen machen, weil letztlich hat man es ja immer mit Individuen zu tun und die werden schon ihr Recht auf ihren eigenen Ausdruck haben. Und es geht auch gar nicht so sehr um das Richtige oder Falsche sprechen. Die Frage ist ja, wenn ich mich im Hinterzimmer austoben muss, weil mir alles zu viel wird, dann tob dich bitte aus. Ja. Die Frage ist nur, ob du glaubst, dass die ganze Welt davon wissen muss und dass du das in die Welt setzt und ob du das organisiert machst, wie das Parteien machen und ob du das zielgerichtet machst.
Eine Frage zu den Adressaten solcher Aktionen wie etwa das Lexikon der demokratiefeindlichen Begriffe. Trifft das auf jene Menschen? Gelangt das zu jenen Menschen, die solche Begriffe verwenden? Oder ist es eher im Sinne gemeint, dass es sozusagen den Diskurs verfeinert und Dinge auch klar macht, um auch Stellung beziehen zu können?
Ganz wichtig ist, dass es eine Art Handwerkszeug ist, das Leuten an die Hand gegeben wird, wenn es um Argumentation geht. Das heißt, also Wissensbildung. Es geht auch um Wissensbildung. Wo kommt das her? Wo geht das hin? Wo führt das hin? Wozu führt das? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Umstand. Man wird ganz bestimmte Kernschichten natürlich nicht direkt erreichen. Und man wird vor allem diejenigen nicht überzeugen können, die das ganz gezielt einsetzen. Aber man kann ihnen das entgegenhalten. Und das ist ganz wichtig. Also man kann nicht nur sich aufblustern, wenn es da ist, und dann wieder in die Agonie versinken, sondern man hat das als ständige Argumentationspotenzial zur Hand. Möglicherweise auch für einen selber, wenn man nicht alles immer parat hat. Das wäre so eine Wunschvorstellung, dann hat man so ein Lexikon, in dem man nachschlagen kann. Die Idee des Lexikons ist ja auch nicht, dass jetzt bis zur Wahl zu haben, um dann sozusagen in der Wahl was zu bewirken, sondern eine Erkenntnis war ja, dass ich mir gedacht habe, Naja, wir haben das eigentlich jetzt, wir führen diesen Diskurs seit vielen, vielen Jahren effektlos, ergebnislos. Es gibt immer wieder aus neuen Gründen ein Wiedererstarken der Rechten. Bei allen Skandalen, die sie mitschleppen, bei all dem, was sie verbockt haben, das wird ihnen offenbar immer wieder neu verziehen, weil es immer wieder neue Schuldige gibt, die sie kreieren. Und sie waren es nie, das ist übrigens sehr österreichisch, wir waren es nie, wir waren nur da, wir waren das Opfer, wir waren nicht einmal dabei, wir haben das nicht einmal gewusst. Also diese Art von sich durchschlängeln und zugleich aber dann wieder zu einer Brutalität neigen, die ja legendär war, zum Beispiel auch bei den ersten Judenverfolgungen, die waren ja am härtesten in Wien, bevor sie dann überhaupt systematisch, aber das war ja sozusagen, da hat sich schon eine Bevölkerung aufwiegeln lassen und sich ins Recht versetzen lassen, ins Vermeintliche, und sich frei genug dazu gefühlt. Dass das immer wiederkehrt, haben wir gedacht, naja, da muss es längerfristige Antworten geben. Wir können nicht nur sozusagen jedes Mal wieder kurzzeitig und zu Anlässen was tun, sondern wir müssen was dauerhaft etablieren. So wie sich halt die Rechte immer wieder neu konstituiert und immer wieder neu aufbaut, so müssen wir halt dauerhaft etwas dagegenhalten. Und auch, und das halte ich auch nicht für unwichtig, es ist auch eine Erfahrung in der Auseinandersetzung um den russischen Einmarsch in der Ukraine, wo ich dann sehr früh erkannt habe, naja, den Putin erreicht man natürlich nicht von Österreich aus, aber seine Partner und Partnerinnen, die in Österreich sitzen. Und die russische Botschaft von mir aus. Und mit denen kann man die Kommunikation sofort beginnen. Und das war auch hochwirksam. Weil zunächst einmal wusste niemand, wer alle vernetzt ist mit dem Putin-Imperium. Und nach ist es bekannt geworden, wer alle sozusagen auf den Lohnlisten Putin steht. Und bis hin zu hochoffiziellen Einrichtungen, wer alle mit Putin beste Wirtschaftsbeziehungen pflegt. Wie unter anderem die Wirtschaftskammer Österreich. Darüber aufzuklären, das war relativ wichtig. Und dazu Argumentationsnotwendigkeiten herzustellen. Und das, glaube ich, ist auch sehr, sehr wichtig, dass diejenigen, die das halt mitplappern, nachplappern oder mitlaufen oder sagen, warum nicht und ist ja nicht so schlimm und werden wir sehen, ist einmal was anderes, dass man denen sagt, das ist nicht einmal was anderes, sondern das ist die Abkehr von der Demokratie. Und die Frage ist, ob man sie dann wieder zurückkriegt. Nach ein paar Jahren und wie sie dann aussieht, wenn man sie wieder zurückkriegt. Weil das Problem ist ja, ein paar Jahre, vielleicht hält irgendein Land ein paar Jahre etwas aus, bin mir nicht einmal da sicher, aber sicher nicht ein Jahrzehnt oder 15 Jahre, das ist eine völlig veränderte Gesellschaft.
Gesellschaftsveränderungen, Sprache bewirkt Politisches, gleichzeitig spiegelt die Politik auch die Sprache. Natürlich wieder, wenn man jetzt so die politische Situation in Österreich, Europa, auch darüber hinaus ansieht, sehen Sie da aus Ihrer Sicht jetzt einen generellen Niedergang des Demokratischen oder werden einfach nur die antidemokratischen Kräfte stärker?
Also einen generellen Niedergang des Demokratischen sehe ich nicht. Ist ein Erstarken der Rechten, das ist unübersehbar. Aber auch nicht durchgehend, nicht überall. Beispiel Polen. Und ich glaube auch, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo die Rechten an ihre Grenzen kommen. Sie werden an ihre Grenzen kommen, weil sie ihre Heilsversprechen ja nicht halten können oder weil sie ihre Vollmundigkeit ja nur dann einlösen könnten, wenn sie ganz schnell Diktaturen errichten. Da gibt es doch noch ein paar größere Hemmschwellen, das ist auch eine Frage der Zeit. Und ich glaube, dass die Rechten ihre Wahrheitsbeweise überhaupt noch nicht antreten haben müssen. Und wenn sie ihre Wahrheitsbeweise antreten müssen, glaube ich, sind sie in vielen Fragen relativ ratlos. Also zur Klimakrise kommen von den Rechten keine Antworten, ganz sicher nicht, außer das Aufbieten der Benzinbrüderschaft. Das heißt, also da klafft dann was mit der Realität sehr heftig auseinander. Und ich glaube, das geht auf allen Gebieten so, mit der wirtschaftlichen Realität, mit der sozialen Realität. Die einzige Chance für Rechte besteht immer und historisch schon immer darin bestanden, die Diktatur zu errichten, und zwar möglichst schnell. Und die demokratischen Gegenkräfte sind natürlich angehalten oder müssen halt sozusagen, also ihnen die Zeit nicht lassen. Ja? Die dürfen ihnen die Zeit nicht geben oder auch die Gelegenheit nicht geben. Ich wundere mich immer über diese Plausibilität, dass wenn eine mit von mir aus 30% Prozent eine stärkste Partei wo ist, dass das jetzt schon heißt, dass die Politik dieser Partei gemacht werden muss. Nein, die hat 30%, 70% sind ganz woanders und möglicherweise alle gegen diese Partei. Das heißt, eine weitaus überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist ja nicht sozusagen für die Lösungen einer solchen Partei und trotzdem gibt es eine Art Ergebenheit darin, ich verstehe nicht, wo die herkommt, weil also eine 70-prozentige Mehrheit ist ein Wahnsinn. Die kann man da nicht sagen, sozusagen die Mehrheit von, keine Ahnung, der Deutschen im Bundesland sowieso wollen diese Politik. Nein, 30% wollen sie.
Wie wichtig ist die Stimme der Kunst und der Kultur?
Die Stimme der Kunst und Kultur ist wesentlich wichtiger geworden und sie wird weiter wichtig werden. Es hat mit ein paar bedauerlichen Umständen zu tun, das mit dem Schwächerwerden der Medien, dass die Medien halt in einer Konkurrenz mit den neuen Medien und mit den sozialen Medien stehen und ums Überleben kämpfen. Die Kunst hat schon immer sozusagen ihre Überlebenskämpfe gehabt, ihre eigenständigen Positionen. Und das Stärkste, die große Stärke der Kunst war ja immer das, was sie machen kann. Die Frage war nur immer, schafft sie es auch, genügend Verbreitung zu finden? Naja, da kann man natürlich auch im neuen Medienzeitalter andere Wege suchen. Und es gibt ja immerhin trotzdem auch noch die Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass die Kunst da auch viel weniger korrumpiert ist. Vielleicht würde sie es in einigen Jahren sein, aber viel weniger korrumpiert ist und dass sie nicht gewinnbar ist für rechte Strömungen und Entwicklungen. Das merkt man am besten am Kulturpolitikprogramm, Wahlwerbeprogramm der FPÖ, die ja darauf verzichtet, irgendwas anzubieten für Künstler außerhalb, dass sie sagt, also Künstler, die sind Staatsbüttel und nur die wenigen, die sich gegen Corona-Maßnahmen gewehrt haben, und übrigens auch wir, die haben sich auch gegen Corona-Maßnahmen gewehrt und sind aber trotzdem weder Staatsbüttel noch Gefolgsleute von Freiheitlichen. Aber wir haben uns nicht dagegen gewehrt, in dem Sinn, dass es Corona nicht gibt, sondern nur, ob die Maßnahmen die richtigen sind und ob die Wortwahl vor allem der Regierung die richtige war und. Tatsache ist, sie sprechen die Künstler und Künstlerinnen nicht direkt an, sondern benutzen das Terrain Kunst und Kultur, um Kunst und Kultur ordentlich zu dreschen. Und zurückzugehen in die Geschichte, also mehr oder weniger, sie sagen zwar nicht völkische Kunst, aber das ist gemeint, also die große vaterländische, sagen sie auch nicht, sondern abendländische. Sie meinen aber völkisch und vaterländisch und sagen aber die große abendländische Kultur und die Sprache muss geschützt werden. Also sie haben sozusagen, sie flüchten in die Geschichte und resignieren vor der Gegenwart, interessiert sie auch nicht, außer halt als Prügelknabe.
Gerhard Ruiz, Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren, über die politischen Auswirkungen von antidemokratischer Sprache und die Plattform der Wert der Demokratie. Das Lexikon der demokratiefeindlichen Begriffe ist zu finden auf der Homepage wertderdemokratie.at. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.